Das ist eine Predigt zum Israel-Sonntag und es ist der Predigttext aus den drei großen Israel-Kapiteln, Römer 9 bis 11, heute die Verse 11, aber sie haben eine Vorgeschichte und ich möchte kurz die Vorgeschichte vortragen, ehe ich dann auf den Predigttext selber komme. Es ging also los mit Abraham. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt, mit Abraham. Gott beruft Abraham und versprach ihm dreierlei. Erstens, ich gebe dir ein Land. Zweitens, aus dir wird ein großes Volk entstehen. Und drittens, ich setze dich zum Segen für die ganze Welt. Das ist der Beginn der Heilsgeschichte mit der Menschheit. Und sie gipfelt in dem Kommen des Messias, Jesus Christus. Und diese Heilsgeschichte vollendet sich im neuen Jerusalem am Ende aller Zeiten, so wie es in Offenbarung 21 geschrieben steht. Das war der erste Bund, der Abraham-Bund. Und dann einige Jahrhunderte später, das Volk Gottes, Israel, ist von Gott befreit worden, aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Und in der Wüste kommt das zum sogenannten Bundesschluss am Sinai, also ein Berg am Bund Sinai. Und dort verspricht Gott seinem Volk, ich will dich schützen und ich will dich in ein dir versprochenes Land führen. Und das Volk verspricht, Gott treu zu sein und die Gebote zu halten. Was für Gebote? Ja, wir kennen sie, es sind die 10 Gebote. Ja. Und als Zeichen dieses Bundes gilt die Beschneidung und das Halten des Sabbats. Und dann beginnt eine Geschichte von Abkehr und Hinwendung zu Gott. Eine Geschichte von Bündnisbrüchen und Erneuerung, von Sünde und Buße und so weiter. Gott schickt immer wieder Propheten, um das Volk wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und das Alte Testament ist das Dokument der Geschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk. Und dann geschah etwas ganz Besonderes. Das, was im Alten Testament immer wieder angekündigt wurde, nämlich, dass Gott einen Messias, einen Erlöser aus Israel senden wird, um einen neuen Bund mit Israel und mit allen Völkern zu schließen. Und es ist Jesus. Er kommt und ruft sein Volk zur Liebe und zur Nachfolge Gottes und wird schließlich als Verbrecher und König der Juden hingerichtet. Wie konnte das passieren? Tja, Jesus entsprach nicht der Messias-Erwartung. Sie hatten ein ganz anderes Bild, wie der Messias sein müsste, nämlich einer, der die Römer aus dem Lande jagt und das Großreich Israel, so wie es unter König David bestand, wieder aufrichtet. Aber Jesaja kündigt einen leidenden Messias an. Jesaja 53, da können Sie es nachlesen. Einen, der für die Sünden des Volkes stirbt. Und so geschah es, dass nur eine jüdische Minderheit Jesus als den verheißenen Messias anerkannte. Und nach der Auferstehung Jesu und Pfingsten, dieser Initialzündung des Heiligen Geistes, machten die Apostel sich daran, ihre jüdischen Glaubensgenossen für den neuen Weg zu gewinnen. Und bald kam ein neues missionarisches Schwergewicht dazu. Paulus, ein ehemaliger Pharisäer, der die Christen verfolgt hat, er hatte eine Begegnung mit Jesus Christus und das krempelte sein ganzes Leben um und er empfing eine Berufung, ein Apostel zu sein. Und dieses missionarische Schwergewicht Paulus erkannte die Bekehrung der Nichtjuden als seine Hauptaufgabe, als seine Hauptberufung. Und so geschah es, viele Heiden bekehrten sich, die Kirche wuchs und sie bestand zunehmend aus Heiden. Und Paulus fragte sich, Was wird aus meinem Volk? Eine quälende Frage. Was wird aus meinem Volk Israel? Sind die Juden verloren? Hat Gott sein auserwähltes Volk verstoßen? Und da sind wir bei dem Predigtext aus Römer 11. Paulus schreibt an die Römer: Ich will euch, Brüder und Schwestern, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Ein Teil von Israel hat sich verhärtet. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Und so wird schließlich ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, Jesaja 59, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde, und das kommt euch zugute, aber aus der Wahl, die Gott getroffen hat, folgt, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ihre Vorfahren erwählt, denn niemals bereut Gott seine Gabe und Berufung. In der Vergangenheit, schreibt Paulus weiter, in der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht hatten, und durch den Ungehorsam Israels ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt sein Erbarmen erfahren habt. Dreierlei ergibt sich daraus. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Dreierlei. Also um die Aussagen des Paulus ein bisschen zusammenzufassen. Man müsste natürlich für die drei Kapitel richtig in die Tiefe gehen. Das überfordert uns aber jetzt hier. Wir haben auch nicht so viel Zeit. Ja, also drei Punkte. Erstens, Gott liebt Israel. Vers 28. Aus der Wahl, die Gott getroffen hat, folgt, dass das Volk Israel von Gott geliebt ist. Und wir als Heiden, ja, wir sind tatsächlich Heiden, nicht die Atheisten, sondern wir sind die Heiden, die Atheisten auch, aber wir sind Heiden. Und die Frage, die wir uns als Heiden stellen, warum erwählte Gott ausgerechnet Israel zum Eigentum, um seinen Heilswillen für alle Völker zu veranschaulichen? Warum gerade Israel? Eine interessante Frage, und wir schauen mal in die Bibel, was steht denn da? Und da finden wir bei 5. Mose 7 eine interessante Aussage. Da heißt es, dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat, und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft, von der Sklaverei des Pharaos. Und die Frage, die wir uns heute weiterstellen, hat Gott Israel verworfen und an seiner Stelle die Kirche adoptiert? Die Kirche, die Gläubigen aus den Heiden. Die Antwort: Israel bleibt für immer Gottes erwähltes Volk. Im Alten Testament gibt es viele Stellen, ich könnte ganz viele Stellen zitieren, wo es immer heißt, dass Gott mit Israel einen ewigen Bund geschlossen hat, beziehungsweise schließt. Und daran anknüpfend schreibt Paulus, Römer 11, so frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Auf gar keinen Fall. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er von Anfang an erwählt hat. Und Vers 29, niemals bereut Gott seine Gaben und Berufung. Und drittens, die andere wichtige Aussage aus diesen drei Kapiteln, Römer 9 bis 11. Israel wird schließlich Jesus als Messias annehmen, aber es ist Gottes Zeitplan. Er bestimmt, wann das soweit ist. Vers 25. Ein Teil von Israel hat sich verhärtet, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Und so wird ganz Israel errettet werden. Also diese Aussagen sind ziemlich klar.
Und man fragt sich, wie durch die Geschichte hindurch immer wieder die Kirche sozusagen zu einer ihrer Grundlehren gemacht hat, dass Gott das Volk Israel verstoßen hat und stattdessen die Kirche adoptiert hat. Man nennt dieses Konzept Ersatztheologie, also sozusagen Israels ersetzt durch die Kirche. Und selbst Luther war ein Vertreter dieser Lehre und da fragt man sich, Mensch, der Martin Luther, er hat die Bibel übersetzt, er hat das Neue Testament, er hat den Römerbrief übersetzt, er hat das alles gelesen, übersetzt sogar, was wir jetzt gerade gehört haben, und hat es dennoch nicht gesehen. Es war so, als ob ihm ja, die Augen zugehalten worden, als ob sein Verstand irgendwie verschlossen wäre. Deshalb wollen wir heute fragen, was bedeutet das für die Kirche? Wir haben heute total umgedacht als Kirche und dieses Umdenken wurde vor allen Dingen angeschoben durch die grauenhafte Holocaust, wo die Hälfte aller europäischen Juden ausgerottet wurden. Was bedeutet das nun für die Kirche? Wie müssen sie mit Juden, mit dem Volk Gottes umgehen, sich verhalten? Dreierlei, ganz kurz. Erstens, es bedeutet, dass wir die Juden lieben, denn Gott liebt sie. Wir kennen gleich das Gleichnis in der Bibel, wo es heißt, ja, wo Jesus sagt, was ihr einen der geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Haben Sie sich schon mal gefragt, wer eigentlich die geringsten Brüder und Schwestern von Jesus sind? Das sind seine jüdischen Mitbürger. Das sind seine Glaubensgenossen. Das sind die Juden aus dem Volk. Ja? Also, da wird sich schon entscheiden. Ja, Jesus sagt, ja, ihr habt mich, ja, wo Jesus sagt, ich will mit euch nichts zu tun haben. Ihr habt mich nicht besucht im Gefangenen. Ihr seid nicht bei mir gewesen. Ihr habt mich nicht getröstet. Ja? Und die Leute fragen, wann haben wir dich nicht besucht? Wann haben wir dir nicht zu essen gegeben? Ja, und Jesus sagt, was ihr einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Also schon daraus ergibt sich, ja, wie wir mit Juden umgehen, entscheidet über unser Gottesverhältnis. Was heißt das, Juden zu lieben? Das heißt, sich für Juden einsetzen in Gesellschaft, für ihre Religion, für ihre Freiheit, für ihren Schutz und letztlich und heute vor allen Dingen sich einsetzen für das Existenzrecht Israels in seinem alten Land. Zweitens, weil Israel zuerst erwählt wurde und dann die Kirche und weil diese Erwählung bleibt, sind die Juden unsere großen Geschwister im Glauben. Juden sind unsere Geschwister. Wir beten zum gleichen Gott. Wir haben gemeinsam das Wort Gottes in der hebräischen Bibel. Und mit dem Volk Gottes erwarten wir das Kommen des Messias, um die Welt zu vollenden. Juden und wir warten auf den gleichen Messias. Und drittens, es ist Gottes Sache und Gottes Zeitplan, wann Israel Jesus als seinen Messias annimmt. Das bedeutet, wir müssen nicht nur tolerieren, sondern akzeptieren, dass die meisten Juden Jesus als Messias ablehnen, weil es Gottes Zeitpunkt ist, dass sie Jesus als Messias anerkennen. Wie ist das nun heute? Und unsere Zeit ist der Zeuge eines großen Wunders, nämlich die Wiedergeburt Israels in dem Land der Väter, in dem Land, das Gott ihnen ursprünglich zugesagt und versprochen hatte. Als am 14. Mai 1948 der Staat Israel gegründet wurde, sagte der Gründer David Ben-Gurion, der Präsident, ein Zitat, das in vielerlei Munde ist bis heute, nämlich, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und in der Tat, die Entstehung des Staates Israel ist ein einziges Wunder. Ich würde das gerne hier ausführen, haben wir aber nicht die Zeit. Ich möchte es nur kurz zusammenfassen. Fast 2000 Jahre waren sie ein über die gesamte Erde verstreutes Volk. Ohne Land, ohne eigene Sprache. Sie waren diskriminiert, verfolgt, gedemütigt, verspottet und zuletzt versuchte man sogar auszurotten. Und die Hälfte aller europäischen Juden wurden ermordet. Und dann gerade an diesem Punkt, nämlich am Tiefpunkt Israels, wurde der Staat gegründet. Von ein paar hunderttausend Juden, die zum großen Teil dem Nazi-Völkermord entkommen waren. Sie waren traumatisiert, arm, halbtot, heimatlos und verfolgt. Die UNO hatte ihnen ihre alte Heimat als Zufluchtsland zugewiesen. Und nach dem Holocaust hatten sie nur einen Wunsch, sie möchten irgendwo leben, wo sie nicht verfolgt werden, in einem eigenen Staat. Die Vision dafür hatte 80 Jahre davor ein österreichischer Journalist, Theodor Herzl. Und schließlich legte die UNO 1947 die UN-Vollversammlung einen Teilungsplan vor zur Errichtung von zwei Staaten, Palästina und Israel. Also so alt ist die Zwei-Staaten-Lösung. Israel akzeptierte, die Palästinenser lehnten die Zwei-Staaten-Lösung vehement ab. Hier wird eine alte Verheißung. Ich will dir und deinem Volk nach dir dieses Land geben zum ewigen Besitz. 1. Mose 17, 8. Hier wird eine alte Zusage Gottes Wirklichkeit nach fast 2000 Jahren. Überhaupt die Geschichte des Staates, auch die Vorgeschichte, es gibt kaum etwas Interessanteres. Wir wollen einen kleinen Sprung machen, um wirklich in der Gegenwart anzukommen, nämlich zu dem schrecklichen 7. Oktober 2023, diesen fürchterlichen Massaker, wo Terroristen der Hamas israelische Geburts überfielen, unzählige Menschen töteten, Frauen vergewaltigten, Babys ermordeten, wo sie ein friedliches Musikfestival überfielen. 250 junge Leute, die einfach nur Musik hören wollten, bestialisch abschlachteten und über 200 entführten. Das ist der Grund, weil die palästinensischen Araber können sich bis heute nicht mit der Existenz Israels abfinden. Sie begründen das zumeist religiös. Und ihre Losung, die man jetzt überall auf den Straßen hört, in Deutschland, in Europa, in Österreich, überall, from the river to the sea, Palestine will be free. Also vom Fluss, damit ist der Jordan gemeint, bis zum Meer, Israel, Palästina soll judenrein werden. Das ist das, also das ist die Ausrottung der Juden. Und überhaupt ist das Ergebnis einer jahrelangen Indoktrination der Menschen, die schon im Kindesalter gemacht wird, nämlich Israel zu hassen, die Juden zu hassen und aus dem Land zu vertilgen. Israel taucht bis heute in den Atlanten und Schulbüchern palästinensischer Kinder nicht einmal auf. Und Kinder werden zu Todfeinden gegen Juden erzogen. Ich habe da ein Beispiel meiner Verwandtschaft, meine Nichte, die war also Kindergärtnerin in einem Kindergarten und die feierten, wie jedes Jahr, feierten die Fasching. Und da kam, ja, und da kam eins, diese, sind also einige auch Palästinenserkinder dabei, und eins dieser Palästinenserkinder kam zu Fasching als Selbstmordattentäter. Ich muss jetzt mal vorstellen, als Selbstmordattentäter, was da dahinter steckt an Erziehung. Das Kind wurde natürlich nach Hause geschickt. Überhaupt ist diese ganze Gegend Israel da eine Geschichte von Kriegen. Die Nachbarländer haben versucht, Israel zu beseitigen. Ja, ein Krieg nach dem anderen. Der Sechstagekrieg, Yom Kippur-Krieg, der Libanon-Krieg, die Intifada. Immer war Israel Sieger. Wenn nicht, dann gäbe es kein Israel mehr. Natürlich gibt es Schuld auf beiden Seiten und man kann die Politik Netanjahus kritisieren. Aber eins ist wichtig, nämlich das Existenzrecht Israels zu verteidigen. Und Israel hat ein Gegner, der nur eins will, nämlich, dass die Juden dort getötet werden. Die Hamas hat die Ausrottung aller Juden in Palästina zum Ziel. Und ich zitiere ja mal aus der Charta der Hamas, Artikel 7, wo zum Mord an allen Juden aufgefordert wird. Ich zitiere daraus, das ist tatsächlich der Text, können Sie alles auch im Internet nachrecherchieren. Der Prophet, Gott segne ihn und schenke ihm Heil, sprach, die Stunde wird kommen, da die Muslime gegen die Juden so lange kämpfen und sie töten, bis sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume und Steine werden sprechen, O Muslim, O Diener Allahs, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, komm und töte ihn. Zitat aus der Charta. Zum Schluss. Israel braucht unsere Solidarität, unsere Gebete. Und es braucht Menschen, die zum Land stehen, zu seinem Existenzrecht, unabhängig von der Politik Netanjahus. Denn Gott hat diesem Volk eine Heimat gegeben. Und wir brauchen als Christen ein geistliches Verständnis für das, was dort geschieht. Denn das Ganze hat einen spirituellen Hintergrund. Der Judenhass hat einen spirituellen Hintergrund. Denn der Fürst dieser Welt hasst Israel. Und Antisemitismus, die Vernichtung Israels, die Vernichtung von Juden, gibt es in der ideologisch rechten und in der ideologisch linken Ecke. Ganz egal, immer ist dieser Judenhass aus der Hölle inspiriert. Wie jemand zu Israel steht, zeigt, aus welchen Quellen er getrunken hat. Es zeigt, ob sein Denken kontaminiert ist vom satanischen Antisemitismus. An Israel scheiden sich die Geister. Ich beobachte weltweit ein Phänomen, nämlich eine Liebe der Christen zu Israel. Und ganz besonders fällt es auf bei Kirchen, die besonders stark vom Heiligen Geist geprägt sind. Offensichtlich ist die Liebe zu Israel ein Thema, das der Heilige Geist in die Welt bringt. An mehreren Stellen fiel mir das auf. Einmal, ich war ja bis 2023 Pfarrer auf der Kanzel Martin Luthers in Wittenberg, und da war ja 2017 das 500-jährige Geburtstagsjubiläum, und da war ein Riesenfest und da war eine Weltausstellung und so, und die Christen aus aller Welt kamen, und mir fiel auf, dass besonders Pfingstgruppen aus Lateinamerika, also aus Pfingstkirchen, aus Lateinamerika, aus den USA, aus Korea und so weiter, die waren alle Israel-Freunde. Das ist mir aufgefallen. Und überhaupt, ich war ja oft in Israel, weil ich habe Israel-Reisen geleitet. Ich war zuletzt Teil einer offiziellen Delegation in Israel nach dem Massaker. Und mir fällt immer wieder auf, gerade in der Kirche aller Nationen überhaupt, die vielen Israel-Gruppen aus aller Welt. Afrikaner, Koreaner, Chinesen, Südamerikaner, Nordamerikaner, Europäer, Deutsche, Österreicher. Und sie alle vereint eins, nämlich die Liebe zu diesem Volk, das das erstberufene Volk vor uns ist. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ist eine niederländische Christin und sie hat in der Nazizeit Juden versteckt, ist dafür ins KZ gekommen, hat nur knapp überlebt. Ihre Schwester ist umgebracht worden und sie ist dann Evangelistin geworden, besonders in Deutschland und in Europa, hat für den Glauben an Jesus geworben. Und ein Zitat von ihr, das möchte ich Ihnen in die Seele schreiben. Sie sagt, man kann nicht Christus lieben, ohne sein Volk zu lieben. Man kann nicht Christus lieben, ohne sein Volk zu lieben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.